Ja, auch ich möchte euch ganz herzlich grüßen heute Morgen hier in unserem Gottesdienst. Wir gehen ja so langsam durch Lukas Evangelium und Jörg hat uns das letzte Mal schon erinnert, dass wir schon seit 3 Jahren dabei sind. Eine ziemlich lange Zeit für ein Buch mit 24 Kapiteln. Aber wir sind auch so ermutigt worden durch das, was dieser Evangelist geschrieben hat, durch das, was er zusammengefasst hat für uns. Es ist so gut, das so zu kennen. Und wir sind ja jetzt gerade in der Auferstehungszeit und es geht weiter. Wir haben schon letztes Mal die ersten 12 Verse aus Lukas 24 uns angeschaut. Ich habe mir noch mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Es ist schon interessant, wie Gott die Dinge führt, zusammenführt, wie er sie leitet. Ich dachte ein bisschen über den Josef von Arimathäa nach. Dieser ziemlich reiche Mann, der auch viel Einfluss hatte. Ein Ratsherr, einer, der zu der Führung Israels gehörte. Dieser reiche Mann hat irgendwann begriffen, es muss mehr geben. Und er hat von Jesus gehört, vielleicht hat er Jesus gesehen, ich weiß es nicht. Er war mit Nikodemus auch eng zusammen und Nikodemus ist ja so bei Nacht zu Jesus gekommen, um mit ihm über einige Dinge zu sprechen. Und dieser reiche Mann, der in der Stunde des Todes entscheidet er sich, für Jesus Position zu ergreifen. Er geht zu Pilatus hin. Natürlich hätte jemand kleinerer als er wahrscheinlich auch gar nicht durchkommen können, zu Pilatus hin. Er war bekannt, er war ein Leiter. Er geht dahin und bittet um den Leichnam Jesu und stellt sich sozusagen zu Jesus. Er sagt, ich möchte Jesus einen Dienst erweisen. Und er gab Jesus das, was er für sich vielleicht in langer Zeit vorbereitet hatte. Und zwar seine Gruft. Er war jemand, der das sich leisten konnte. So eine Gruft, die war sehr teuer. Die musste ja in Stein gehauen werden. Es gab nicht so viel Steine, dass alle Menschen so in einer Gruft beerdigt werden konnten. Das musste extra gehauen werden. Er hat das gemacht. Er hat für sich so eine richtige Begräbnisstätte erbaut. Wenn wir in Israel sind, ich bin jetzt schon lange nicht dort gewesen, muss ich bekennen, aber ich war ein paar Mal dort. Und wir wissen nicht genau, wo Jesus beerdigt worden ist, ob es der Platz ist, wo die Grabeskirche steht. Da ist es nur groß und überlaufen und man sieht nicht wirklich viel, weil alles zugebaut ist, nicht mit Pflastersteinen, aber mit Steinen und alles mit Kirchen und Kapellen zugebaut ist. Aber es gibt dann so ein Gartengrab, ein bisschen außerhalb. Und da kann man so eine Gruft sehen. Und es ist schon so interessant, wie so eine Gruft ausgesehen hat. Da musste viel Arbeit hineingesteckt worden sein, um das so gut zu machen. Und dieser Mann, der hat das sich geleistet. Und er legt Jesus, er hat ja auch nicht viel Zeit gehabt, das muss ja alles schnell gehen. Da waren gerade mal 3 Stunden Zeit, um alles zu erledigen, zu Pilatus zu gehen, Jesus vom Kreuz abzunehmen, hat er auch zusammen mit Nikodemus gemacht. Die hatten da viel zu tun in dieser Zeit, weil bei Sonnenuntergang, da hat der Sabbat angefangen, dieser besonders heilige Tag, da durfte nicht gearbeitet werden. Es musste alles schnell geschehen und er hat ihn, weil er die Gruft in der Nähe hatte, ihn dort hineingelegt. Er wusste nicht, dass er sie nur geliehen hatte für ein paar Tage. Als er Jesus da hineingelegt hatte, Jesus war tot. Und normalerweise wurden Leute dort hingelegt und die lagen dort, ja, bis sie verwest waren. Dann wurden die Knochen zusammengesammelt, in bestimmte Gefäße gelegt und die wurden dann unten aufbewahrt. So war die Tradition. Das Interessante ist bei dieser Gruft, dass diese Gruft ein besonderes Zeugnis geworden ist und nur sie es auch werden konnte. Die Praxis war ja damals, dass jemand, der am Kreuz gekreuzigt wurde, jemand, der verurteilt war, ein Verbrecher, die wurden nicht in solche Gräber gelegt. Die wurden einfach nur entweder am Kreuz gelassen oder die wurden einfach hingeschmissen, da in der Nähe. Deswegen heißt die Stätte auch Schädelstätte. Da waren halt viele Schädel. Da lagen die toten Körper herum. Das war ein unreiner Platz. Da wollte man nicht hingehen. Und normalerweise hätte man die Menschen dorthin geworfen, einfach nur so. Aber da hätte es auch keiner gesehen. Jetzt ist es besonders passiert, dass diese Gruft, sie konnte versiegelt werden. Das konnte nicht auf dem Feld geschehen oder irgendwo auf dem Berg. Da hätte es auch keiner irgendwie eine Schutzmaßnahme ergreifen wollen. Aber diese Gruft, die konnte versiegelt werden. Diese Gruft konnte bewacht werden. Und wir lesen in Matthäus Evangelium, dass dort Wachen abgestellt wurden. Das Interessante ist, dass die Hohepriester mehr Glauben hatten, dass da was passieren würde in 3 Tagen, als die Jünger. Das haben wir jetzt mal gesehen. Sie haben gar nicht das so erwartet. Für sie war das vollkommen undenkbar. Aber diese Gruft, die konnte so ein Zeugnis werden, weil am Morgen, am Auferstehungsmorgen, sind Frauen dahingegangen zu dieser Gruft. Sie wurde versiegelt. Da waren Soldaten davor und sie gehen dahin und merken auf einmal, dass der Stein weggerollt ist. Und der Stein, der war nicht klein. Wir haben sich auch gefragt, wer wird uns diesen Stein wegrollen? Der war schon 2 Meter groß und, was weiß ich, so 30 Zentimeter breit. Das ist eine Masse. Das ist nicht so einfach mit einer Hand, auch wenn er rund war, man kann ihn rollen, aber das war nicht einfach. Aber er war ja auch noch versiegelt. Und sie kommen dann dahin, die Gruft ist offen. Das Siegel, und das waren wahrscheinlich so Metallstäbe, die man da so reingehauen hat, damit sie nicht mehr zu öffnen ist. Es ist offen. Und die Wachen, die davor waren, ich weiß nicht, ob sie noch gesehen hatten, die waren wie tot und nachher sind sie abgehauen, so schnell wie sie konnten. Und diese Beschämung, die sie da mitgenommen haben, das war unglaublich. Aber diese Gruft, die wurde so zu einem Zeugnis, dass sie geöffnet war. Und für die Auferstehung Jesu musste sie gar nicht geöffnet sein, weil Jesus konnte da durch Wände gehen, das war für ihn überhaupt kein Problem. Aber sie wurde geöffnet, damit die Frauen das sehen. Sie wurde geöffnet, damit wir dieses Zeugnis haben. Die Gruft ist offen und da ist kein Leib mehr. Da liegen noch immer diese Teile, die um Jesus gewickelt waren, diese verschiedenen, was weiß ich, Stoffe. Man hat ja die Menschen einbalsamiert eigentlich. Das hat man nicht so gut geschafft in der kürzesten Zeit. Aber da war das. Und wir lesen in Vers 12 von Lukas 24, als Petrus dahin gelaufen ist. Und Johannes ist ja auch mit Petrus dahin gelaufen. Das lesen wir im Johannesevangelium, das lesen wir hier nicht. Die gehen da rein, sie schauen rein, sie gehen da rein. Und wir lesen dann in Vers 12, Petrus aber stand auf und lief zur Gruft. Und als er sich hineingebeugt, sieht er nur die leinenen Tücher. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Es ist so, die Tücher liegen da. als ob der Körper einfach so herausgenommen worden ist, ohne dass er sich ausgewickelt worden ist oder so. Die liegen einfach nur so da. Ihr seht die Tücher. Und er wundert sich. Johannes geht auch hinein und er glaubt. Petrus wundert sich nur, zunächst einmal. Ja, und jetzt geht der Tag weiter. Das war am ersten Tag und wir lesen jetzt im Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Das sind etwa 11 Kilometer. Und sie unterhielten sich miteinander über dieses alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Das ist dieser Auferstehungstag, der erste Tag der Woche. Am Morgen waren die Frauen dort bei der Gruft und sie haben diese Botschaft der Engel mitbekommen, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Was sucht er den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und die Frauen, die bringen diese Botschaft zurück an die Jünger. Petrus läuft zur Gruft, er schaut hinein und er wundert sich. Und diese zwei Menschen, wir wissen nicht ganz genau, wer sie sind. Wir lesen später, dass der eine Kleopas heißt. Wir wissen nicht, wer er genau gewesen ist. Wir lesen in Johannes, dass da eine Maria die Frau des Kleopas genannt ist. Vielleicht war es die gleiche Person. Vielleicht waren sie als Ehepaar dort und gehen jetzt zurück. Wir wissen es nicht. Vielleicht waren es auch ganz andere Menschen. Beides ist möglich. Die Ausleger, die sind sich selber nicht einig. Und wir wissen nicht genau. Aber wir wissen, dass zwei Menschen an diesem gleichen Tag, die gehen zu einem Dorf namens Emmaus. Dieser Ort Emmaus wurde auch lange umstritten. Man weiß nicht genau, wo dieser Ort liegt. Aber Josephus, das ist ein Schreiber, ein Historiker, der später darüber schreibt, der berichtet auch von einem Ort, der nicht allzu weit von Jerusalem entfernt liegt. Die Tatsache ist, sie gehen dahin. Warum gehen sie nach Emmaus? Vielleicht, weil sie von dort kommen? Vielleicht, weil sie zu der Pessach-Feier, also Passa-Feier, in Jerusalem waren und sie waren dort, diese Tage zusammen. Sie haben den Tod Jesu miterlebt, sie haben die Auferstehung miterlebt. Als Zeugnis von den Frauen, aber sie haben es nicht verstanden, sie haben es nicht angenommen. Sie gehen zurück, sind vielleicht frustriert, sind vielleicht so ein bisschen durcheinander und denken, was ist das alles? Von Jesus haben wir schon lange gehört, aber was passiert? Was ist denn da passiert? Wir lesen, dass sie miteinander sprachen, sie sich unterhielten, die sich besprachen, was gewesen ist und versuchten das nochmal zu reflektieren. Aber sie gehen nach Emmaus. Ich weiß nicht, welche Art von Jünger sie waren. Vielleicht waren sie von den 70 Jüngern, die Jesus vormals mal ausgesandt hatte. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass sie jetzt unterwegs sind. Das Interessante ist, wir lesen, dass Jesus zu ihnen kommt. Ich fragte mich, warum naht sich Jesus diesen Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus sind. Warum offenbart sich nicht Jesus Petrus oder den anderen Jüngern? Thomas hat noch lange gezweifelt. Warum offenbart er sich nicht zuerst diesen Jüngern? Und das zeigt so ein bisschen das Herz Jesu. Er war immer jemand, der für die auch nicht die ganz Berühmten da war. Der nicht immer sich nur um die, um die Leute in der Führungsebene gekümmert hat. Er hat sich immer auch um die Menschen gekümmert, die schwach waren, die krank waren, die nicht so berühmt waren. Wir kennen so viele Namen nicht, um die sich Jesus gekümmert hatte, weil er einfach für die einfachen Menschen da war. Er offenbart sich denen, die niedrigen Herzens sind, die demütig sind. Er ist für die Geringen da. Und er ist es auch noch nach der Auferstehung. Er ist immer noch für die Geringen da, für die Menschen, die wir nur so halbwegs kennen. Wir haben hier diesen ziemlich langen Bericht über die Emmaus-Jünger. Und es ist Lukas der Einzige, der so viel über die Emmaus-Jünger schreibt. In Markus lesen wir, dass zwei unterwegs waren zum Land hin. Aber hier haben wir eine ganz interessante Beschreibung. Und ich fragte mich, woher wusste Lukas denn so viel über die Emmaus-Jünger, über diese zwei Personen? Vielleicht als er zusammen mit Paulus in Jerusalem war und Paulus verhaftet wurde, da hatte vielleicht Lukas viel Zeit zu recherchieren. Paulus war sowieso nicht so einfach zugänglich und Lukas hat recherchiert. Und vielleicht hat er gehört, da waren zwei Leute, die unterwegs waren. Vielleicht kann ich sie noch ansprechen. Und vielleicht ist es ein Bericht, den er direkt von Kleopas bekommen hat. Vielleicht hat er das so Kontakt zu ihm gehabt. Und die haben es ihm erzählt, wie es gewesen ist. Und Lukas hat das so interessant gefunden, das niederzuschreiben und hier uns wiederzugeben. Diese Menschen, die unterwegs waren, sie unterhielten sich miteinander. Sie fragten sich, was ist denn da passiert? Sie hatten Hoffnungen und diese Hoffnungen waren in ihren Augen enttäuscht worden. Sie dachten, Jesus würde jetzt was ganz Besonderes tun. Er würde wieder Israel groß machen. Aber sie haben es jetzt erlebt, dass er gekreuzigt worden ist. Sie unterhielten sich miteinander. Es ist gut, wenn wir über Dinge sprechen können, so wie diese Menschen miteinander sprechen konnten. Es ist gut, dass man miteinander mal sprechen kann, Dinge durchsprechen kann. Aber das ist, was Spurgeon sagte, wenn zwei Heilige miteinander reden, ist es sehr wahrscheinlich, dass Jesus kommt und der Dritte in der Gruppe wird. Sprich von ihm und du wirst bald mit ihm reden. Diese Menschen, die gehen und ist es so ein Feldweg, heute sind wir ja nicht gewohnt so zu gehen, so richtig Zeit zum Gehen zu haben. Ich freue mich immer, wenn wir so nach Donsen fahren, was wir da schon an Gesprächen im Auto hatten, bevor wir angekommen sind. Und wenn wir dann unterwegs sind, da sprechen wir über bestimmte Dinge. Da nehmen wir uns Zeit, miteinander zu reden. Und sie waren unterwegs, sind gegangen. Und Jesus ist ihnen einfach irgendwie nahe gekommen. Sie haben es wahrscheinlich noch gar nicht so richtig gemerkt. Sie gehen einfach und plaudern miteinander und fragen sich, sehen traurig aus. Und dann naht sich diese Person und er geht mit ihnen. Wahrscheinlich hört er einfach nur zu, was die da zu besprechen haben. Und wir lesen, dass ihre Augen gehalten wurden, sodass sie ihn nicht erkannten. Jesus kommt so zu ihrer Seite, kommt immer näher, kommt zu ihrer Seite und sie reden. Und dann lesen wir jetzt Vers 17 und einige noch weiter. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihnen: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die Hohepriester und die Obersten zum Todesurteil überliefert und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Das ist das, was diese zwei Jünger zusammenfassen, so Jesus weitergeben. Sie sprechen miteinander. Und Jesus fragt sie: Worüber redet ihr eigentlich? Ihr seht so niedergeschlagen aus. Ihr seht so fertig aus. Worüber redet ihr eigentlich, dass euch so nach unten reißt? Und sie sagen: Weißt du nicht, was hier passiert ist? Natürlich wusste Jesus, was passiert ist. Er war ja die Person. Aber er fragt sie, die sagen ihm: Weißt du nicht, was hier passiert ist in diesen Tagen? Er wusste es. Und diese Fragen, die sie sich stellten, waren Fragen, die sich stark bewegten. Das waren nicht einfach so einfache Sachen. Es waren Fragen, die sich in ihr Herz bohrten. Sie hatten wirklich Hoffnungen gehabt und sie meinten, diese ganzen Hoffnungen, die sind alle nicht erfüllt worden. Und deswegen sind sie auch so niedergeschlagen. Und deswegen sagen sie: Das weiß doch jeder, was hier passiert ist. Das ist doch so traurig. Es ist doch so schlimm, was hier passiert ist. Jesus fragt: Was denn? Was ist denn passiert? Ja, und sie sagen: Ja, das mit Jesus. Es ist gut, wenn wir uns austauschen. Es ist gut, dass wir miteinander reden. Es ist gut, dass wir unser Herz öffnen. Und Jesus kommt hier zu den Jüngern und er ermutigt sie, ihr Herz zu öffnen. Er fragt: Was denn? Natürlich konnte sich Jesus sofort ihnen geoffenbart haben. Er konnte als König sich sofort vor ihnen gestellt haben und sagen: Herr, ich bin der Auferstandene, ich bin der Herr. Er hätte sie sofort so überwältigen können mit der Wahrheit. Aber Jesus wollte es nicht. Er hat sich entschieden, das auf eine andere Art zu machen. Er hat sich entschieden, das so zu machen, dass er sie zur Wahrheit führt. Und das fängt damit an, dass er fragt: Was ist denn passiert? reflektiert doch mal darüber nach, was ist denn passiert. Und sie tun das. Und sie sagen, ja, die Dinge von Jesus von Nazareth. Und sie erklären über Jesus Folgendes. Sie kennen seinen Namen, er ist Jesus von Nazareth. Sie wissen, wo er herkommt. Aus Galiläa, Nazareth. Sie wussten, dass er ein Prophet war. Sie sagen das, ein Prophet. Sie wussten, dass er in Tat und Wort mächtig war. Sie haben wahrscheinlich ihn zu einer Zeit auch begleitet. Deswegen wussten sie das. Sie haben gesehen, wie er mit Menschen umgegangen ist. Sie wussten, dass er gekreuzigt wurde. Sie wussten, dass er auch versprochen hatte, Israel zu erlösen. Und sie wussten auch, dass andere gesagt hatten, dass er verstanden wäre. Das wussten sie alles. Und das geben sie weiter. Weißt du, wer Jesus ist? Hast du dich mal mit Jesus richtig befasst? Haben sich die Menschen in Hannover mit Jesus mal so befasst, dass sie wissen, wer Jesus ist? Was kannst du von Jesus sagen? Wenn dich jemand auf der Straße fragen sollte, wer ist denn Jesus? Was kannst du, welches Zeugnis kannst du von ihm geben? Und es ist wichtig, dass wir ein Zeugnis sind, dass wir ein Zeugnis geben. In Hosea 4, Vers 6, da heißt es, zugrunde geht mein Volk, weil es ohne Erkenntnis Gottes ist. Die Menschen in unserer Stadt, die sind ohne Erkenntnis Gottes. Die gehen zugrunde. Welches Zeugnis können wir von Jesus geben? Was können wir von Jesus sagen? Das Interessante ist, dass sie diese ganze Beschreibung von Jesus in der Vergangenheit sagen. Er war ein guter Mann. Er war ein Prophet. Sie sprechen von ihm aus der Vergangenheit, weil sie meinten, er ist es nicht mehr, weil sie meinten, er ist tot. Sie haben es dieses gute Zeugnis von Jesus, aber es ist ein Zeugnis der Vergangenheit. Und sie drücken ihre Enttäuschtheit dadurch aus, sie sagen, wir hofften, er würde Israel erlösen. Auch in der Vergangenheit, es ist vorbei, wir hofften, das Kapitel ist abgeschlossen. Sie gehen nach Emmaus, wo das Kapitel für sie wahrscheinlich abgeschlossen war. Ich weiß es nicht, was bei ihnen in den Köpfen vorging, aber ich nehme an, dass sie irgendwie enttäuscht einfach weggingen. Vielleicht sagten sie sich, wir können hier nicht einfach bleiben. Das ist alles zu heavy. Das ist zu schwer für uns zu ertragen. Und dann kommen noch Frauen und die sagen, er wäre nicht mehr im Grab, dass sie das Zeugnis bekommen haben, er wäre auferstanden. Petrus ist dahin gegangen und Petrus ist wundernd zurückgekommen. Irgendwie alles sehr komisch, was hier vorgeht. Irgendwie ist es alles nicht so, wie wir das gerne hätten. Das ist das, was sie als ihre Zusammenfassung von ihrem Zustand weitergeben und was sie so weiter erzählen, was sie so stark bewegt. Und jetzt kommen wir zu den Versen, wo jetzt auf einmal der Messias eingreift, wo Jesus mit ihnen redet und wir lesen jetzt Verse 25 bis 27. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Das Problem dieser zwei Geschwister, die unterwegs sind, war, dass sie einfach nicht glaubten. Das Problem war nicht im Kopf, das Problem war im Herzen. Sie glaubten nicht. Sie haben gehört, sie wussten, dass da was passiert ist, aber sie glaubten es nicht. Sie waren träge, an alles zu glauben. Sie waren unverständlich. Unverständlich heißt, die waren nicht dumm. Aber sie haben es einfach nicht aufnehmen wollen. Das ist das Problem, was auch heute in dieser Welt ist. Man will das nicht glauben. Sie hören diese Geschichten und sie glauben die einfach nicht, weil sie im Herzen träge waren. Weil sie nur mit ihrem Verstand versuchen zu ergründen und meinen, das kann doch nicht wahr sein. Und im Herzen haben sich entschieden, das nicht anzunehmen. Und Jesus sagt ihnen dann ziemlich deutlich, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Musste er es nicht? Hat Jesus ihnen nicht sehr oft gesagt, dass es so sein würde? Ein paar Kapitel zuvor sagt Jesus, dass er am dritten Tag auferstehen würde. Er sagt es ihnen doch deutlich. Ich weiß nicht, ob diese Emmaus-Jünger dabei waren. Das weiß ich natürlich nicht. Aber er hat es seinen Jüngern gesagt. Er hat es aber auch nie verschwiegen. Er hat davon immer wieder geredet, dass er auferstehen würde. Er hat auch darüber geredet, dass er sterben würde und dann auferstehen. Er hat das deutlich gemacht. Und er sagt das jetzt ihnen hier, musste nicht der Christus dies leiden? Er musste es doch. Habt ihr eure Schriften nicht gelesen? Habt ihr nicht das, was euch von Kindheit an gelehrt worden ist, in eurem Gedächtnis? Er musste doch leiden. Diese Menschen, sie waren gewöhnliche, einfache Menschen. Sie hatten ihre Hoffnung verloren, sie hatten die Freude verloren. Ihre Wünsche sind jetzt gerade auch so zerschmettert. Aber sie sprechen noch über Jesus. Sie unterhalten sich über ihn. Und sie hatten die Notwendigkeit des Kreuzes noch nicht gesehen. Das, was die Propheten sprachen, zum Beispiel in Jesaja 53, da wird uns deutlich über Jesus gesagt. Jesaja hat das so viele Jahre schon vorher prophezeit. Er hat so deutlich gesprochen. Ich lese mal die Verse 3 bis 5. Er war der Allerverachteteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist jetzt ein Beispiel, Jesaja 50. Da ist es auch gesagt, was die Propheten darüber lehrten. In Daniel 9, Vers 26, Zacharia 12, Vers 10, da heißt es, sie werden ihn sehen, den sie durchbohrt haben. Es gibt so viele Stellen, die auf Jesus hinweisen und auch auf die Notwendigkeit des Kreuzes hinweisen, auf die Notwendigkeit seines Todes hinweisen. Aber sie haben das alles vergessen. Sie konnten es sich nicht vorstellen, dass Gottes Weg mit Jesus so sein konnte, dass der Weg des Messias so gehen musste. Das konnten sie sich nicht vorstellen. Wir hätten uns das auch nicht vorstellen können. Wir hätten wahrscheinlich auch gesagt, nein, So kann der Vater mit seinem Sohn nicht umgehen. Und viele haben das in der ganzen Kirchengeschichte genauso gesagt. Das können wir nicht glauben, weil das kann ein Vater mit seinem Sohn nicht machen. Aber doch ist das Wort aus den Schriften des Alten Testaments so eindeutig, dass es so sein musste. Und sie dachten an all diese Sachen nicht. Und all die Jünger, die dachten an diese Sachen nicht. Sie haben alle das nicht so richtig begriffen. Sie wollten das einfach nicht wahrhaben, dass das so sein konnte. Und Jesus ist jetzt mit ihnen. Und dann lesen wir weiter und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in den Schriften das, was ihn betraf. Er fing an, sie zu lehren. Sie gehen, sie haben diese Traurigkeit, sie haben diese Fragen und auf einmal fängt Jesus sie an zu lehren. Und zwar fängt er sie an zu lehren aus den Schriften. Er verwendet die gleiche Schriften, die wir hier haben. Er verwendet keine andere Sachen, die irgendjemand vielleicht außerbiblisch da hervorbringen konnte. Nein, er verwendet das, was wir in der Hand haben. Er verwendet unsere Bibel, das Alte Testament. Er verwendet diese Schriften, um zu erklären von sich, was ihn betrifft. Er erklärt es aus den Schriften. Deswegen lesen wir hier die Bibel. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir die Bibel lesen. Weil aus den Schriften leiten wir die Sachen hervor. Da offenbart sich Jesus, da ist er offenbart worden. Und das Alte Testament, das spricht von Jesus. Wir wissen nicht genau, was er ihnen gesagt hat. Vielleicht hat er davon gesprochen, von dem Samen der Frau und dass er den Kopf der Schlange zertreten würde, sie ihn aber in das Bein stechen würde. Wer hat davon gesprochen? Vielleicht hat er von dem Segen Abrahams gesprochen, der für alle Nationen gelten sollte. Abraham hatte einen Einfluss in einem kleinen Bereich von, vielleicht bis in Syrien, aber dann hauptsächlich in dem Gebiet, was wir jetzt Israel nennen. Da hat er gewirkt. Aber er sprach von einem Segen für alle Nationen. Das war eine Verheißung auf Jesus. Der Same Abrahams, der dieser Segen für alle Nationen sein sollte. Heute, ich saß da in den Reihen und ich habe mit meinem Bruder, der aus Afrika kommt, zusammen gesungen, Gott angebetet. Und ich finde das so schön, dass wir aus verschiedenen Nationen hier zusammen sind. Dieser Segen, der Abraham verheißen worden ist, bezieht sich auf Jesus. Vielleicht sprach er zu diesen Jüngern über den Hohepriester nach der Ordnung des Melchisedeks. Am Mittwoch hatten wir jetzt gerade die Opferung Isaaks durchgesprochen. Und auch da gibt es so viele Verbindungen zu Jesus, zu seinem Tod. Gott wird sich das Lamm, er wird das Lamm ersehen. Genau, das sagt Abraham seinem Sohn Isaak, als er fragt, hier ist das Holz, das Feuer, das Messer, wo ist denn aber das Lamm? Und er sagt, Gott wird sich das Lamm ersehen. Und er sprach dann, und das ist interessant, dass Abraham einen starken Glauben hatte. Abraham glaubte, dass wenn er auch Isaak opfern würde, dass sie zusammen wieder runterkommen würden, dass er auferweckt werden würde. Das glaubte Abraham. Die Jünger glaubten es nicht. Aber Abraham glaubte das. Vielleicht sprach Jesus über den Mann, der mit Jakob am Peniel gerungen hat. Wir erinnern uns. Vielleicht sprach er über den Löwen aus dem Stamm Juda. Vielleicht sprach Jesus über den brennenden Busch und dass er es war, der Mose gerufen hatte. Vielleicht sprach Jesus über das Passalam. Sie haben gerade Passa gefeiert. Vielleicht sprach Jesus über das Passalam und dass das doch eine Beschreibung auf ihn hin ist. Er ist das wahre Passalam. Vielleicht sprach Jesus auch über die erhöhte Schlange, als Israel sich wieder mal versündigt hatte und Schlangen sie stachen, über diese Schlange aus Bronze, die dann nach oben gestellt worden ist und alle, die gestochen worden waren, gebissen worden waren von der Schlange, auf diese Schlange sehen konnten und sie nicht sterben mussten. Vielleicht sprach Jesus über den Fels, der dem Volk Israel nachfolgte, den Fels aus dem Wasser floss. Vielleicht sprach er über das Manna, das sie dort in der Wüste zu essen hatten, das Brot vom Himmel. Jesus, das Brot vom Himmel. Er hat das auch schon vorher in Johannes lesen wir darüber, mit anderen Leuten geteilt, dass er das wahre Brot ist. Vielleicht sprach er mit ihnen über das ganze Opfersystem, das alles auf Jesus hinweist. Über den Propheten, der größer ist als Moses. Ich bleibe jetzt einfach hier stehen. Wir könnten noch weitermachen. Ich habe ja noch so einige Punkte erwähnt, die wir auch noch ansprechen könnten. Und es wäre vielleicht gut, wenn wir das mal tun würden. Aber das Alte Testament ist ein roter Faden auf Jesus hin. Das ganze Alte Testament spricht über Jesus. Und Jesus konnte sagen, hier aus Mose und den Propheten, aus dem Psalmen, Psalm 22 zum Beispiel, das so deutlich auch über Jesu Leiden spricht. All diese Stellen, die sprechen von Jesus. Und er konnte es ihnen aufschlüsseln und ihnen sagen, dieser Weg nach Emmaus, der war etwa 2 Stunden lang. Und ich glaube, ihnen reichte die Zeit einfach nicht aus, um das alles wirklich zu erklären. Jesus brauchte die ganze Zeit, diese Schriften ihnen so weiterzugeben. Und dann kommen sie in diese Stadt Emmaus. Wir lesen jetzt Verse 28 bis 32. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er uns auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Jesus tut so, als ob er weitergehen will. Sie kommen zum Dorf und er tut so, als ob er weitergehen will. Und diese Jünger, die sagen, hey, wir möchten mehr hören. Hier, bleibe bei uns. Sie halten ihn förmlich fest. Sie drängen ihn. Sie nötigen ihn, dass er zu ihnen kommt. Bleibe bei uns. Denn es ist gegen Abend. Die sind wahrscheinlich irgendwie nachmittags losgezogen. Sie haben die ganzen Ereignisse des Vormittags mitbekommen, sind dann nachmittags losgezogen. Wie gesagt, etwa 2 Stunden Wanderung. Und dann ist es schon so gegen 5 Uhr. Die Sonne, die ist schon ziemlich geneigt. Und sie sagen hier, bleibe doch bei uns. Zieh nicht weiter. Es ist so gut mit dir. Das, was du uns hier erklärst, das ist für uns so gut. Später sagen sie, brannte nicht unser Herz. Es war wie ein Feuer in ihnen, als sie von Jesus das alles hörten, wie er ihnen so das erklärte aus dem Alten Testament. bleibe bei uns. Und er lässt sich da einladen. Er geht, um bei ihnen zu bleiben. Und sie sind jetzt am Tisch, wollen ihm ein bisschen Essen geben. Und das ist das Interessante ist, dass auf einmal Jesus die Initiative ergreift. Da heißt es, nahm er das Brot. Vielleicht haben sie ihn auch gebeten und gesagt, hier, segne das Brot. Ich weiß es nicht. Oder er hat es einfach getan. Er hat das Brot genommen und es gesegnet. Und als es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ich weiß es nicht. Vielleicht, während er jetzt das Brot segnete, während es brach, vielleicht sahen plötzlich die Jünger die Nägelmale in Jesu Hand. Ich weiß es nicht, was es war, was sie dann dazu brachte, dass sie einmal sagten, dass ihre Augen geöffnet wurden und sie auf einmal wussten, es ist Jesus. Vielleicht war es auch die besondere Art, wie Jesus das gemacht hat. Wir wissen es nicht. Aber er bricht das Brot, segnet es. Und dann heißt es, ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Plötzlich sehen sie, ja, es ist Jesus. Plötzlich erkennen sie ihn. Plötzlich, ja, fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und in dem Augenblick, wo sie ihn erkennen, wird er unsichtbar. Er ist die ganze Zeit mit ihnen. Er begleitet sie bis zu dem Punkt, wo sie ihn erkennen. Und dann wird er vor ihnen unsichtbar. Nur dahin brauchten sie Jesus. Jesus musste sie bis dahin führen, damit sie erkennen, ja, es ist der Herr. Und dann wird Jesus unsichtbar. Und sie sagen, reflektieren dann, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Und was passiert dann? Wir lesen die letzten drei Verse, die Verse 33 bis 35, und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Diese zwei Jünger, die konnten nicht einfach so sitzen bleiben und sagen, schön, jetzt wissen wir, was die Wahrheit ist. Es ist doch schön, das zu wissen. Sie konnten nicht das einfach so für sich behalten. Sie kannten noch die Situation am Vormittag, wie verzweifelt die Jünger waren. Sie sagten, wir müssen dahin, wir müssen es ihnen sagen. Wir können nicht einfach jetzt hier uns freuen, dass wir jetzt wissen, dass Jesus auch verstanden ist. Wir müssen es weiter sagen. Die Auferstehung der Jesu, die muss weitergetragen werden. Und diese Leute, die laufen wieder zurück. Die laufen in die Nacht hinein. Aber sie gehen zurück. Und ich denke, der Weg zurück war wesentlich schneller als der Weg aus Jerusalem nach Emmaus. Wahrscheinlich konnten sie gar nicht, die sind wahrscheinlich voll aus der Puste gekommen, aber sie sagten, wir müssen es ihnen sagen. Die müssen auch wissen, Jesus ist da verstanden. Sie müssen auch von der Traurigkeit befreit werden. Wir haben den Auferstandenen getroffen. Das müssen wir weiter sagen. Sie laufen zurück. In der Zwischenzeit merken sie aber, dass auch Jesus schon Petrus erschienen ist. Jesus hat auch den Petrus gesehen, diesen Mann, der ihn verleugnet hat. Er hat ihn gesehen, er hat sich auch ihm geoffenbart. Und das Interessante ist, wenn wir dann weiterlesen würden, wir werden es jetzt nicht machen, weil unsere Zeit zu Ende gegangen ist, wenn wir weiterlesen würden, dann mitten in ihrem Gespräch kommt Jesus wieder hinein zu ihnen und offenbart sich allen. Wahrscheinlich war da Thomas dann immer noch nicht dabei gewesen, weil bei Thomas dauert es ein bisschen länger. Mit ihm musste Jesus einen besonderen Weg gehen. Aber Jesus ist auferstanden. Das wurde diesen zwei Jüngern so klar. Sie mussten es hinaustragen. Wir müssen die Botschaft Christi hinaustragen. Er ist der Gestorbene und er ist der Auferstandene. Er ist derjenige, der jetzt zu Rechten des Vaters ist. Er ist unser Herr. Und diese Botschaft, die gehört in die Welt. Diese Botschaft gehört zu den anderen hin. Paulus ist Kilometer, und nicht nur 11 Kilometer. Er ist viel mehr Kilometer gegangen, um diese Botschaft weiterzutragen. Petrus finden wir auch in Rom. Thomas finden wir später in Indien. Es gibt auch einen Thomas in Hannover. Diese Botschaft, die wurde hinausgetragen, weil das für die Jünger so wichtig war. Lass uns doch auch anstecken lassen, diese Botschaft so herauszutragen, dass wir diese Freudenbotschaft der Auferstehung mit hinaustragen. Das, was die Jünger nicht verstanden hatten, dass Jesus der Leidende, der Sterbende war, damit auch der Auferstandene sein konnte. Das haben wir hier aus dem Wort deutlich. Und Jesus hat das den Jüngern erklärt. Lasst uns das Wort Gottes auch so ernst nehmen und es studieren, weil das, was Jesus ihnen sagte aus dem Wort Gottes, das haben wir auch. Und lasst uns das hinaustragen, diese Botschaft der Auferstehung, diese Botschaft der Rettung. Jesus, danke, dass wir wissen, du bist der Auferstandene, du bist der Lebende, du bist derjenige, der auch heute in unserer Mitte wirkt. Und wir bitten dich, dass doch unsere Augen immer wieder neu geöffnet werden. Und Herr, du kennst die verschlossenen Augen, die wir ab und zu haben. Jesus, wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest, so wie diese Jünger plötzlich dich gesehen haben, dich erkannt haben. Schenke, dass wir es auch so begreifen. Und schenke uns, dass wir nicht selbstzufrieden sind mit dem Wissen über dich, Jesus, und deine Auferstehung, sondern dass wir diese Botschaft hinaustragen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst. Und danke, dass du selber derjenige bist, der du die Menschen, Nationen zu dir führen möchtest. Und wir bitten dich, wirke du heute in unserer Zeit, wirke du in uns. Und ich danke dir für deine Gnade. Danke, dass du, der Auferstandene, heute zu uns redest. Amen.